Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Deutsche Reich hat Ende des 19. Jahrhunderts eine Kolonialherrschaft in Teilen Asiens und vor allem Afrikas etabliert. Lange Zeit gab es wenig Interesse daran, diese Zeit kritisch zu erforschen und aufzuarbeiten, beispielsweise die historische Verantwortung für Völkermord, Gewalt oder den Raub von Kulturgütern. Auch nicht an den Hochschulen. Da erwacht so langsam das Interesse daran, dass ein Prozess der Dekolonialisierung beginnt, die auch die eigene Geschichte, das aktuelle Denken und die Lehrpläne umfasst. Auch damit befassen wir uns heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Martin Schütz, herzlich willkommen. Viele Hochschulen in Deutschland haben sich bisher nur wenig bis gar nicht mit ihrer Rolle in der Kolonialzeit und dem Umgang mit kolonialem Erbe befasst. Immer mal wieder gibt es Versuche, dass Sammlungen von Kunstwerken, aber auch menschliche Überreste in den Archiven und Vitrinen auf ihre Herkunft untersucht werden. Aber das sind bisher nur zarte Versuche der Dekolonialisierung. Es muss mehr passieren, sagt Isabel Martin. Sie ist Professorin für englische Sprache an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Dort forscht und lehrt sie unter anderem zu postkolonialen Theorien. Und ich habe sie gefragt, wo sich aus ihrer Sicht noch immer in den Hochschulstrukturen koloniale Einflüsse finden.
Wo befinden Sie sich nicht, wäre meine Gegenfrage. Wenn wir daran denken, dass Kolonialität seit 500 Jahren fortgeschrieben wird und erst seit 10, 20 Jahren in der Öffentlichkeit angekommen ist als Thema, dem man sich zuwenden müsste, speziell an Stätten der Wissensproduktion, weil auf diese Weise diese Kolonialität, wenn nicht umgekehrt, so doch möglicherweise arretiert werden könnte.
Aber können
an
Sie
einzelnen
mir,
Stellen.
Können Sie mir mal ein konkretes Beispiel nennen für so tradierte hierarchische Denkmuster, auf die Sie immer wieder treffen?
Das koloniale Wissen oder die koloniale Wissensproduktion findet sich in Curricula, in Lektürelisten, in Bildungsplänen, in Schulbüchern, in Internationalisierungsstrategien und dann strukturell in Zulassungsbedingungen für internationale Studierende.
Wie groß sind denn aus Ihrer Sicht noch immer die, sagen wir, ungleichen Machtdiskurse zwischen dem globalen Norden und dem Süden in den Hochschulen oder an den Hochschulen?
Ich erwähnte die Lektürelisten. Ich bin selbst Englischprofessorin und habe selber englische Literatur lange Jahre unterrichtet, ohne wirklich zur Kenntnis genommen zu haben, dass es englische Literaturen außerhalb der euro-anglozentrischen Literatur gibt. Und diese mit einzubeziehen, ist jetzt das Gebot der Stunde. Und wenn ich in meinen Kursen meine Studierenden frage, welche folgenden Autoren sie kennen von 4 unterschiedlichen Listen, die ich mit Google erzeugt habe, dann ist ganz klar, amerikanische und britische Autorinnen sind relativ gut bekannt. Und sobald es an afrikanische, englisch schreibende AutorInnen geht oder gar aus dem asiatischen Raum, kennt niemand mehr auch nur die Namen.
Und wie sieht es aus bei der Rezeption von Forschung aus dem globalen Süden?
Ich sehe keine Zitationen, also zumindest im Bereich Englisch. Aber ich möchte das nicht als negativ jetzt nur dargestellt wissen, sondern wir sind gerade dabei, es zu entdecken. Und diesen Diskurs gibt es aber seit 20 Jahren. Wir sind einfach ein bisschen spät.
Sie gehen an der PH Karlsruhe ja einen eigenen Weg innerhalb eines Forschungsprojekts. Haben Sie Tandems gebildet, die bestehen aus Studierenden und jeweils Forschenden aus Deutschland und Kamerun. Was ist da das Ziel?
Es ist schwierig, mit einem Geist, der sich selbst noch nicht angefangen hat zu dekolonisieren, an das Dekolonisieren von Materialien oder Bildungsplänen und dergleichen zu gehen. Ich muss mich erst mal damit beschäftigen, in welcher Weise mein Denken, mein Handeln, mein Tun, mein Sein bisher selbst impliziert ist in neokolonialem Denken oder in der Grundierung davon. Und dieses braucht Zeit. Sowas kann man auch nicht lehren. Ich habe das in Kursen festgestellt. Sowas muss man erfahren, indem man sich möglichst mit einer anderen Person gleichen Alters beschäftigt, die aus einem völlig anderen Kontext kommt, am liebsten aus dem globalen Süden, weil dann die Kontraste schneller und stärker deutlich werden. Das ist meine Erfahrung aus der praktischen Arbeit. Am besten eben Partnern, die früher auch von Deutschland kolonisiert waren, um den wirklich maximal kritischen Blick auf mich selber zu bekommen.
An der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, da bilden Sie auch Lehrkräfte aus im Fach Englisch. Und Sie sagten eben, das ist ein Prozess der Dekolonialisierung, der in Ihrer Disziplin ja erst seit wenigen Jahrzehnten läuft und blickt auf einen Zeitraum von Kolonialgeschichte, der 500 Jahre umfasst. Was bemerken Sie denn bei den angehenden Lehrkräften? Auf welches Umfeld treffen die dann in den Schulen? Also ist das Thema Dekolonialisierung bisher nur bei Ihnen an der Hochschule angekommen oder auch in den Schulen? Oder ist das da noch gar kein Thema?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hatte letztes Semester ein Seminar, ein experimentelles Seminar angeboten zum ersten Mal, das Decolonial Praxis hieß, in dem die Studierenden selbst entscheiden konnten, welchen Bereich sie sich zuwenden wollten, um diesen Fragen nachzugehen. Und zwei Umfragen wurden in diesen Arbeitsgruppen erarbeitet und durchgeführt, eine an unserer Hochschule und eine unter Lehrkräften, die genau das abfragten, was Sie gerne wissen wollen, nämlich wie weit verbreitet ist die Bewusstheit oder das Bewusstsein für dieses Thema bereits. Und die Antwort ist noch nicht sehr entwickelt. Es gibt einzelne Personen, die sich damit befasst haben, die vielleicht im Geschichtsunterricht, im Ethikunterricht oder in Geografie früher eine Lehrkraft hatten, die dafür selbst schon sensibilisiert war und ihre SchülerInnen entsprechend herangeführt hat an das Thema. Aber das sind Einzelfälle. Das ist ein sehr wichtiger Hebel, an dem man ansetzen möchte, und dieses haben wir auch vor, indem wir mehr verstärkt mit Schulen zusammenarbeiten. Wir haben auch dekoloniale Unterrichtsstunden angeboten in Karlsruhe an weiterführenden Schulen. Das wurde auch angenommen. Das ist sehr gut aufgenommen worden und wir werden diese Arbeit fortsetzen.
Sagt Isabel Martin, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Sie hat ein Tandem initiiert, in dem Studierende und Forschende aus Karlsruhe mit Partnern aus Kamerun zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, wie beispielsweise Lehrmaterialien dekolonialisiert werden können. Und gleich schauen wir auf die Geschichte von Hochschulen, wie sie mit Kolonialismus umgehen. Leselisten blenden Autorinnen und Autoren aus dem globalen Süden aus. Forschungsarbeiten aus Afrika oder Asien werden praktisch kaum zitiert. Das sind Eindrücke aus dem Hochschulalltag, über die wir eben gesprochen haben und die ein Zeichen dafür sein können, dass koloniales Denken noch immer normal ist. Aber wie sieht es mit der Geschichte der jeweiligen Hochschule oder Universität aus und deren kolonialem Erbe? Das wird bisher kaum erforscht und bekommt wenig Aufmerksamkeit. Die Kölner Uni will das ändern und Studierende für das Forschungsgebiet Universitätsgeschichte begeistern.
Dekolonisierung ist ein Thema, das die Ethnologiestudentin Halima Kamara schon lange beschäftigt. Sie ist selbst von antischwarzem Rassismus betroffen und möchte herausfinden, wo die Wurzel dieses Problems liegt.
Dieser Begriff von afropäisch zum Beispiel, ich habe gemerkt, okay, das ist wichtig, weil auch Teil des kolonialen Denkens und der Aufrechterhaltung dieses Denkens diese Idee ist von Europa ist weiß und Deutschland ist weiß. Und es stimmt ja einfach nicht.
Im Rahmen eines Bachelor-Seminars entwickelt Halima Kamara eine Audiotour zur Rolle der Universität zu Köln im Kolonialismus. Eigentlich wollte sie ein Projekt zu bestehenden Orten konzipieren, an denen sich die Universität mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzt und diese kritisch aufarbeitet. Doch das war nicht so einfach wie gedacht, erklärt sie zu Beginn der Audiotour.
Innerhalb meiner Recherche ist mir aber ziemlich schnell klar geworden, diese Orte existieren fast gar nicht. Das heißt, ich musste meine eigentliche Idee verwerfen und nochmal von vorne anfangen und habe mir überlegt, dass ich mit diesem Audiowalk einen, wenn auch kleinen, Beitrag zur dekolonialen Erinnerungskultur an der Uni leisten möchte.
Sie führt ihre Zuhörenden quer über den Campus und macht auf Teile der Universitätsgeschichte aufmerksam, an die bisher nicht öffentlich erinnert wird.
Du bist jetzt also gerade in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Vielleicht fragst du dich, was das mit Ethnologie zu tun hat. Dazu kommen wir im nächsten Teil. Ich habe diesen Ort als Start ausgewählt, weil dieser Ort auch historisch wie so eine Art Start des sogenannten wissenschaftlichen Kolonialismus verstanden werden kann.
Hier geht es um sogenannte Kolonialfahrten, die vom späteren Universitätsdirektor Christian Eckert organisiert wurden. Vor dem Ethnologiehörsaal um koloniale Vorlesungen. Mit der Geschichte der Universität habe sie sich vor diesem Projekt noch nicht beschäftigt, sagt Halima Kamara. Sie sei auch nie von Dozierenden dazu angehalten worden. Das wundert Geschichtsprofessor Habo Knoch nicht. Mit ihrem Interesse an der Universitätsvergangenheit sei Halima Kamara eine Ausnahme.
Insgesamt ist Universitätsgeschichte, auch Wissensgeschichte, ein relativ kleiner Bereich. Dass man wirklich vertiefend das zu seinem eigenen Forschungsgebiet macht oder auch bereit ist, darüber ein Projekt zu machen, was ja extrem viel Zeit kostet, da sind die Interessen, selbst bei den Motivierten, selbst bei den historisch Interessierten, sind die Interessen so breit gestreut, dass es auch schwierig ist, das zu bündeln.
Habo Knoch leitet ein Projekt zur Provenienzforschung, das die Sammlungsbestände der Universität auf unrechtmäßigen Besitz überprüft. Aktuell sind ausschließlich wissenschaftliche Mitarbeitende und Professoren daran beteiligt. In der Zukunft soll es aber auch für Studierende mehr Möglichkeiten geben, sich intensiv mit der Vergangenheit der Institution auseinanderzusetzen.
Zum einen macht es sicherlich Sinn, über die Geschichte einzelner Orte, Einrichtungen, die Studierende auch nutzen, zu gehen, sehr konkret auch an Beispielen deutlich zu machen, dass diese Fragen im allgemeinen universitären Alltag eine zentrale Rolle spielen.
Genau diesen Ansatz nutzt Halima Kamara in ihrer Audiotour. Habo Knoch ist begeistert von dem Projekt und hofft, dass es in Zukunft mehr solcher Arbeiten geben wird.
Ich persönlich würde sagen, dass es immer wichtig ist zu wissen, an welcher Institution man arbeitet, was für Strukturen das sind. Und es ist ja immer ein exemplarisches Thema, weil man daran natürlich extrem viel über die eigene Geschichte des Landes oder der Zusammenhänge, in denen man es lernt.
Diese Erfahrung hat auch Halima Kamara gemacht. Sie freut sich über das große Interesse an ihrem Projekt und plant, das Hörerlebnis zeitnah allen interessierten Studierenden zur Verfügung zu stellen.
Isabel Stier war an der Kölner Uni und hat sich ein Projekt angesehen, in dem die Geschichte des Kolonialismus an der Hochschule für Studierende hörbar gemacht wird. Es gibt vermutlich wenige Arbeitgeber, die so viel Abwechslung bieten wie die Polizei. Hundestaffel, Streifendienst, Hundertschaft, Mordkommission und zunehmend Ermittlungen gegen Cyberkriminelle. In Baden-Württemberg hat die Polizei 15- bis 18-Jährigen die Möglichkeit gegeben, mal in diesen abwechslungsreichen Alltag reinzuschnuppern. 3 Tage lang durften die also Festnahmen üben und sich sportlich scheuchen lassen. Hintergrund ist auch, dass es in Baden-Württemberg eine Einstellungsoffensive gibt, damit sich in Zukunft möglichst viele junge Menschen für die Polizei als Arbeitgeber entscheiden. Thomas Wagner hat das Polizeicamp für uns besucht.
Abwehr- und Zugrifftraining.
Es fängt an vom Handgelenk fassen bis zum Revers fassen und kann dann auch weitergehen Richtung.
Das Zugriffstraining ist nur einer von mehreren Programmpunkten bei der Polizei Challenge 2024. Ein 3-tägiges Erlebniscamp für Schülerinnen und Schüler, die dabei den Polizeiberuf kennenlernen. Praxisnah.
Wir haben das Einmarschieren geübt und wir haben uns die Hundestaffel angeguckt, was auch sehr spannend war.
Mine Chifty Basi aus Albstadt-Ebingen hat gerade die mittlere Reife gemacht und liebäugelt nun mit einer Ausbildung bei der Polizei.
Der Polizeiberuf war schon immer für mich ein Traumberuf. schon seit meiner Kindheit. Und ich habe auch ein Schulpraktikum gemacht bei der Polizei. Das hat mich dazu bewegt, auch hierher zu kommen und bessere Einblicke zu bekommen.
Die das dreitägige Erlebniscamp auch vermittelt.
Erstmal in aller Ruhe, nur der Stock sichern. Runter, wir probieren es einmal runter mit einem Finger.
Unterrichtseinheit. Teambildung.
Ja genau, wir sind jetzt hier 11 Leute, wir stehen gegenüber und versuchen eine Stange mit jeweils einem Finger pro Person auf den Boden zu legen, ohne dabei die Stange loszulassen. Ja, das stärkt das Team einfach die Gemeinschaft, damit man besser miteinander klarkommt.
Erklärt Teilnehmer Jan Schiritzow, Schüler aus Isny im Allgäu.
Also ich habe ziemlich früh schon angefangen, mich zu interessieren. Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Polizei schon und ich fand es halt interessant, einfach die Arbeit eben, wie man miteinander auch zusammenarbeitet. Und deswegen wollte ich das hier jetzt mal ausprobieren.
Ich möchte Menschen helfen, ich möchte etwas bewegen und der Beruf an sich ist auch sehr spannend und auch sehr abwechslungsreich.
Ergänzt Minijif Shibasi aus Albstadt. Für 3 Tage lang soll eine Art Polizist in Ausbildung sein. Dieses Angebot der baden-württembergischen Polizei hat seinen Grund. Nämlich
die Einstellungsoffensive der Polizei. Also wir haben ja eine hohe Anzahl an Ausbildungsplätzen, die wir besetzen wollen. Und die Polizei-Challenge dient da dazu, erlebnisorientiert potenziellen Interessenten einfach nahezubringen, was bedeutet es denn eigentlich.
Erklärt Polizeidirektor Jörg Rommelfanger an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen für Personalgewinnung zuständig.
Naja, die Polizei, die bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten. Zum einen haben wir ja verschiedene Laufbahnen bei der Polizei, den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst und den höheren Dienst.
Wer eine Ausbildung für den mittleren Dienst anstrebt, muss mittlere Reife und gute sportliche Leistungen nachweisen. Für den gehobenen und den höheren Dienst sind Fachhochschulreife oder Abitur erforderlich, sagt Hochschulsprecher Frank Farras.
Man kann aber auch direkt mit dem entsprechenden Abschluss im gehobenen Dienst beginnen und hat dort die Möglichkeit, ein Bachelorstudium zu machen.
Und zwar, wenn es um baden-württembergische Bewerber geht, an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Die anderen Bundesländer halten jeweils eigene Polizeihochschulen vor.
Ein Masterstudium kann danach noch folgen, wenn man das entsprechende Auswahlverfahren durchlaufen hat. Da wäre das erste Jahr auch Studium in Villingen-Schwenningen und das zweite dann an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.
So, jetzt will ich mal volle Power hören. Zug 3!
In einheitlich dunkelblauen Hosen und T-Shirts lernen die Schülerinnen und Schüler den Drill kennen, den einige von ihnen vielleicht einmal in der Polizeiausbildung wieder treffen werden. Viele wissen aber auch,
es ist ein gefährlicher Beruf, klar.
So Enrico Rühle aus Tübingen. Vor allem der Polizistenmord von Mannheim Ende Mai, bei dem ein 29-jähriger Polizeihauptkommissar erstochen worden war, ist auch bei einigen Schülern präsent. Aber so, Enrico Rühle.
Ich gehe dieses Risiko gerne ein, wenn ich andere Menschen beschützen und andere Menschen helfen kann.
Und nicht nur die Polizei in Baden-Württemberg sucht mit ihrer Einstellungsoffensive neue, junge Kolleginnen und Kollegen. Auch viele Unternehmen suchen händeringend Auszubildende. Laut einer Studie des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit sind im vergangenen Jahr so viele Ausbildungsplätze in Deutschland leer geblieben wie nie zuvor. Demnach blieb mehr als jeder Dritte aller Ausbildungsplätze unbesetzt. Zum Vergleich 2010 waren es nur 15%. Die größten Probleme gibt es laut der Studie in der Baubranche und bei Dienstleistern wie Friseuren. Besonders dramatisch ist die Situation wohl für kleine Firmen und Läden. Da blieb sogar mehr als die Hälfte aller Azubi-Plätze unbesetzt. Freude an der eigenen Arbeit zu haben, mit einem Lächeln den Arbeitstag beginnen, das ist vermutlich ein Wunsch, den viele Menschen haben. Das mitarbeitende Lächeln ist sicher auch im Interesse der Arbeitgeber. Unabhängig davon, wie sich die Mitarbeitenden fühlen, kann ja das Lächeln beispielsweise im Verkauf den Umsatz ankurbeln. In Japan lächeln einer Supermarktkette die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht genug. Da hilft jetzt künstliche Intelligenz nach und schult. Vor Arbeitsbeginn grinsen die Mitarbeiter einmal in eine Kamera und begrüßen virtuell die Kundschaft, damit sie im Dienst auch ja ordentlich lächeln. Mehr dazu von Katrin Erdmann.
Konnichiwa, irasshaimase. herzlich willkommen und ein breites Lächeln. Mitarbeiter Tsujino der japanischen Supermarktkette Ion spricht zu Dienstbeginn seit einem Monat in eine Kamera. Dahinter verbirgt sich die Mr. Smile-Software aus künstlicher Intelligenz. Ich habe die Mundwinkel beim Sprechen nicht genug nach oben gezogen. Und deshalb bewertet die KI Tsujinos Leistung an einer Stelle nur mit 81 statt 100 Punkten. Es war mir am Anfang ein bisschen peinlich, aber ich habe mich daran gewöhnt und alle machen das. Ich lächle Kunden jetzt besser an. Obwohl die Teilnahme freiwillig ist, will er nicht negativ auffallen. Einer, der spielend 100 Punkte erreicht, ist Kazutaka Otaki von der Öffentlichkeitsarbeit der Supermarktkette. Er tippt seine Personalnummer ein. Lasst uns den Tag wieder mit einem Lächeln beginnen, ermuntert ihn die KI, während er sein Gesicht ganz nah vor die Kamera hält. Jetzt soll ich lächeln. Er setzt ein breites Verkäufergrinsen auf. Also die Mundwinkel ganz nach oben bewegen, I sagen und die Augen sollen sich nach den Seiten weiten und dann leicht nach unten gezogen werden, wenn man lächelt. Die eingebaute KI kann 450 Gesichtsausdrücke bewerten und abgestuft beurteilen. Und die Software ist offensichtlich nicht sehr streng. Eine Mitarbeiterin nimmt kurz die Maske ab, sagt ihren Satz ganz ohne ein Grinsen bis zu den Ohren und erhält auch die volle Punktzahl. Da müssen wir vielleicht nachjustieren. Das Lächeln soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Fleisch und Blut übergehen. Vorher war das nämlich mangelhaft. Natürlich steht in unseren Regularien, dass die Mitarbeiter lächeln sollen, aber im Alltagsstress vergessen sie das schon mal. Durch das neue System denkt man aber eher daran zu lächeln. Außerdem trainieren sie damit ihre Gesichtsmuskeln. Also sozusagen Gesichtsyoga auf Firmenkosten. Und wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Verkauf, sondern zum Beispiel in der Küche arbeiten. Und die lächeln natürlich kaum. Aber einmal pro Tag können sie das jetzt zumindest üben. Über diese Antwort muss Otaki selbst ein bisschen lachen. Natürlich gibt es Mitarbeiter, die das alles absurd finden. Aber wir wollten einfach die Grundhaltung verändern. Und das sei gelungen, zeigt Yukari Kato, Abteilungsleiterin für Oberbekleidung, eine Statistik. So würden jetzt 77% der Mitarbeiter die Mundwinkel richtig hochziehen. Vorher waren es nur 50%. Und beim I gab es eine Steigerung von 40% auf 60%. Wer gut abschneidet, wird gelobt. Extra Geld gibt es nicht. Wer nicht so gut lächelt, wird nicht etwa bestraft, sondern nur ermutigt, sich zu bemühen. Mitarbeiterin Noriko meint, durch das jahrelange Masketragen während der Corona-Pandemie hätten die Japaner das Lächeln verlernt. Hier könne zumindest sie es wieder üben. Allerdings erziele ich bei dem KI-Gerät interessanterweise selten 100 Punkte. Ich glaube, ich kann vor echter Kundschaft besser lächeln. Also etwas kompliziert bei mir. Diese Kundin hat auch keine Bedenken. Im Gegenteil. Um den Service zu verbessern, finde ich so ein Projekt sehr, sehr gut. Gespeichert werden Lächeln und Ansprache laut Ion Supermarktkette übrigens nur auf dem jeweiligen Gerät.
Bares für Rares ist eine Fernsehsendung, in der alter Trödel zu Geld gemacht wird und die sehr erfolgreich ist. Warum das so ist, damit befassen sich gleich die Kolleginnen und Kollegen von Corso Kunst und Pop. Für Campus und Karriere war es das für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.